Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe. Wow!
Hier ist die 55. Ausgabe von Grundlos gute Laune. Unsere Themen heute: Ist eine Wahlnachlese für Rheinland-Pfalz eine Spätlese? Und die große Frage: Wie schlimm steht es um die Union, wenn ihr Schicksal an der SPD hängt? Und hier kommen die beiden, die auch nach lautstarken Rücktrittsforderungen definitiv im Amt bleiben. Tobias Mann und Philipp Simon.
Ja, vielen Dank. Wir beide stehen ja, wie eine Eins.
Auf uns ist Verlass. Also ja, bevor wir zurücktreten, da wird Christian Lindner nochmal Finanzminister.
Du, sag das nicht so laut.
Ja.
Sag das nicht so laut. Der
ich
Lindner
weiß.
Startet nochmal durch.
Ich weiß.
Als Gebrauchter findet er nochmal ein zweites Leben in der Politik jetzt möglicherweise.
Aber bevor wir jetzt ins Primaten-Pingpong rüberschlendern an diesem wunderschönen Frühlingstag, mein lieber Freund, noch ein ganz wichtiger Hinweis. Liebe Leute, unser fantastischer Podcast ist live unterwegs und ihr könnt uns sehen am 5.6.2026 in Krefeld in der Kulturfabrik und am 22.9.2026 in Hamburg im St. Pauli Theater. Und diese beiden Luxustermine solltet ihr euch als grundlos gute Laune-Fans auf keinen Fall entgehen lassen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Das wäre mir neu.
Ping-Pong.
Ja, aber mal im Ernst hier, du hast den Lindner auch gesehen bei Hard Aber Fair, oder? Ich habe eingeschaltet und dachte, ist das eine Wiederholung gewesen? Irgendwie von, auf einmal war er wieder da.
Gibt's keine Gebrauchtwagenhändler mehr in Deutschland oder so? Aber erklär mir das mal bitte. Warum wird diesem Typen mit der Leistungsbilanz permanent noch eine Bühne geboten?
Ja, vor allem, er hat ja alles zugrunde gerichtet. Er hat ja nicht nur die Ampel zugrunde gerichtet, sondern auch seine eigene Partei. Hat also alles hinter sich in Schutt und Asche hinterlassen. Also man kann sagen, er hat mit großem Auspuff die Flamme hinten rausgeblasen und
Und angezündet.
Ja. Und jetzt hockt er wieder da und macht schlaue Sprüche. Und
wollten die bei Hart Aber Fair quasi an dem Tag, an dem die FDP endgültig zusammengebrochen ist, weil Christian Dürr ist zurückgetreten, Strack-Zimmermann hat sich für eine Doppelspitze angekündigt.
Wirklich?
Ja, klar. Dass sie vielleicht an dem Tag nochmal den Menschen klar machen wollten, wer wirklich schuld an diesem Chaos war.
Wer soll denn in dieser Doppelspitze mit Strack-Zimmermann sein?
Ja, Strack und Zimmermann.
Ach so.
Das war logisch.
Ach so, jetzt? Ja. Ja, du, das kann sein, dass die Leute einfach nochmal präsentiert bekommen sollten, wer der ausschlaggebende Punkt dafür gewesen ist, dass alles so ist, wie es ist.
Ich will ja jetzt wirklich nicht alte Klischees hier aufleben lassen.
Ach, da bist du ja fern von. So ja, kennen wir dich ja gar nicht.
Und Gottes, ich meine das wirklich ernsthaft.
Ja.
Wenn so jemand wie du.
Oh Gott. Was kommt jetzt?
In die FDP gehen würde.
Mhm.
Und sagen wir mal, einen humanistischen Marktansatz da propagieren würde.
Mhm.
Dann wäre das schon super. Und du könntest das viel besser als ich. Denn um bei der FDP irgendwie zu punkten, da muss man in diese Slimfit-Anzüge reinpassen. Und das tue ich nicht. Wenn ich einen Slimfit-Anzug an, dann sehe ich aus wie Laila die tanzende Fleischwurst. Und du passt einfach super in diese Slimfit-Anzüge. Das schreibe ich dir auch immer wieder per SMS. Ich sehe da immer einen jungen, jungliberalen, gefangen im Geiste eines linksgrün versifften Kabarettisten.
Jetzt kommen wir schon wieder auf die Schiene. Das heißt also, du, wie der Amerikaner sagt, I have to take one for the team, und müsste jetzt, um die Demokratie hinsichtlich der FDP zu retten, in die FDP eintreten, um Nachfolger von Christian Dürr zu werden.
Naja, alle liberalen Ansätze sind ja grundsätzlich nicht falsch.
Wir sind schon wieder viel zu tiefgehend fürs Primaten-Ping-Pong.
Okay, dann habe ich dann
hatten
ja
uns
gut, also,
wir hatten uns vorgenommen. Wir hatten
ja
uns vorgenommen, weil wir letztes Mal so bitter waren. Heute nur positive Vibes. Frühlingsgefühle aus dem Herzen heraus in die Ohren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ist natürlich aber jetzt auch für einen schweren Allergiker.
Ja.
Sag mal, Frühlingsgefühle. Also ich renne nur noch mit Pfosterspray durch die Gegend, schlucke irgendwelche Tabletten, die mich in so eine Art Wachkoma-Zustand zaubern.
Also ist das deine Vorstellung von positiven Vibes, wie du das, was du jetzt
Na, ich habe mir extra eine Frage aufgeschrieben, die ich heute dir stellen wollte, weil ich dachte, dass du hast doch mit Lindner angefangen.
Ja, aber ich wollte so locker flockig mal drüber weggehen ja, und du steigst da wieder direkt ganz tief ein und steckst mich in die FDP.
Dann red du doch mal jetzt bitte eine Minute locker und flockig über Christian Lindner. Bin ich sehr gespannt.
Nee, ich wollte es nur so nebenbei nonchalant einfach mal so abperlen lassen als Thema und dann mit dir in ein Thema voller Liebe einsteigen.
Weißt du was, du agierst im Moment so auf dem Level wie Trump im Iran. Also völlig chaotisch. Erst droste, dann passiert wieder nichts, dann sagst du, die Gespräche laufen. Das ist übrigens auch eine sehr interessante, das ist mir heute bei meinem Morgenspaziergang wirklich noch kurz durch den Kopf geschossen.
Warst du wieder an der Straße von Hormus unterwegs?
Ich bin ein bisschen spazieren gewesen. Ja. Und da ist mir eingefallen, Trump hat doch vor kurzem, als der Krieg losging, der Angriff auf den Iran losging, hat er doch gesagt, wir haben die ganzen Top-Leute eliminiert.
Genau, richtig? Und die zweite Reihe wäre da, aber die wäre auch schon teilweise tot.
So, und gestern hat er gesagt, die Gespräche mit den Top-Leuten liefen ja sehr gut. Und da kommt wieder der Rückschluss zu dir. Ich glaube, dass der einfach nur Stuss redet. Aber das war doch jetzt ein schöner Bogen.
Ja, aber trotzdem, wir haben doch heute, wir haben wirklich, das war unser Ziel. Wir wollten die Folge vom letzten Mal, wo wir ja wirklich sehr bitter waren, wollten wir ein bisschen abfedern und wollten heute... Ja. Liebe, Love, L'amour, Harmonie. Was mit Liebe? Zum Beispiel, du hast mir mal erzählt, du hast eine Story. Hast du damals bei der Berufsberatung gesessen und man hätte dir zwei Vorschläge gemacht. Ja. Einmal, dass du irgendwie Orangensaft stemmen sollst.
Nee, Fruchtsaft, Hydraulikmechaniker oder Techniker.
Ja gut, aber das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe, oder? Wird das dem Berufsstand nicht gerecht?
Naja,
also Hydrauliker für Fruchtsaft... Also man ist dafür zuständig, dass Orangensaft gehoben wird. Oder, nein, also das ist wirklich sicher ein ehrenwerter und komplexer Beruf. Und dabei der zweite Beruf.
Sicherlich ein, du würdest das auch sagen, wenn wir gerade von Nepper, Schlepper und Bauernfänger, da würde Tobias mal sagen, nein, also Gebrauchtwagenhändler, ist ein ehrbarer Beruf.
Ja, das ist natürlich. Also jetzt Nepper, Schlepper, Bauernfänger mit Gebrauchtwagenhändlern in Verbindung zu bringen, das
ist alles das Gleiche.
Richten Sie bitte Ihre Post an Philipp Simon. Aber da wollte ich ja gar nicht darauf hinaus. Interessant ist doch der zweite Vorschlag, der dir im Berufsinformationszentrum gemacht wurde.
Ja, hat der Computer gesagt, ich soll Florist werden. Was gibt's Schöneres für einen schweren Allergiker, als den ganzen Tag in Blumen zu stehen? Ich habe Hautverätzung von Christsternen an den Armen. Christsterne, die Pflanze. Ja, schon seit Jahren. Ja, das geht nicht weg.
Wie ist das passiert? Hast du da reingegriffen und dann ist das passiert?
Ich habe die einfach berührt, also die am Arm berührt und dann gab's da so einen Ausschlag und der ist nie weggegangen. Das ist aber jetzt auch wieder kein positives
Thema. Das muss man erstmal hinkriegen. Wir reden hier über Frühling, über Blumen und du schaffst es auch noch, das Thema Blumen dahin zu kriegen, dass wir bei Narben und gezeichnet sein fürs Leben gelandet sind.
Ja, aber es liegt ja an dir, es liegt ja an der Fragestellung, ich zeig dir jetzt mal, wie man locker leichtes Frühlingsgespräch führt.
Okay.
Hey Tobi, die ersten Sonnenstrahlen wärmen unsere Körper, wir kriegen die ersten Vibes für den Sommer. Was sagst du denn, was wird das Sommergetränk 2026?
Oh, das ist eine schöne Frage. Das ist wirklich eine schöne Frage. Also wenn die politischen Zustände weiter so eskalieren, wie es gerade hier in Deutschland passiert.
Wodka?
Nee, dann würde ich sogar sagen Strohrum. Dann ist Strohrum die letzte Rettung.
Ja, weißt du, ich hätte nämlich jetzt auch auf Doppelkorn gesetzt.
Ja.
Das Sommergetränk 2026, Doppelkorn mit Fanta, aber so ein Schnitzer Bio-Orange rein. Für die Säure.
Das ist schön. Das ist also auch ein Getränk, was ich von dir als angehenden Floristen erwartet hätte.
Zitat. Ja, und wir bleiben natürlich heute extrem positiv, deswegen die Frage auch an dich, mein lieber Rheinland-Pfälzer. Wie war die Wahl am Sonntag?
Oh, meine Herren. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Also, nein, anders. Formulier's doch mal positiv. In Mainz ist alles stabil. Ich habe die Mainzer Ergebnisse hier. SPD 29,4, CDU 24, Grüne 18,5. AfD 7,8, FDP 2,3, Freie Wähler 1,5, Linke 10,9. Also das ist jetzt ein Ergebnis, das man im demokratischen Raum als, ja, akzeptabel einordnen
kann. Das wäre ein Bundestag, in dem sich viele Stimmen repräsentiert fühlen würden.
Ja, und die einzigen, die natürlich auch hier bei uns richtig abgekackt haben, ist die FDP.
Ja.
Da lässt sich auch leider nichts schönreden. Also das ist ja wirklich katastrophal. Aber das Landesergebnis ist natürlich, also das insgesamt ist schon erschreckend. Wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben wir tatsächlich jetzt in den westlichen Bundesländern das höchste Ergebnis für die AfD. Ja. Und das hat mich natürlich schon von den Socken gehauen. Und
genau,
noch was.
Aber stopp. Wo siehst du denn auch da deine Verantwortung? Weil das habe ich jetzt in den ganzen Wahlnachbesprechungen gelernt. Das ist eine wichtige journalistische Frage, die ich auch in so einem investigativen Podcast wie hier immer mal wieder stelle. Wo siehst du da deine Verantwortung? Was glaubst du, kannst du besser machen?
Moment mal, da nehme ich dich aber mal mit ins Boot. Da ich ja mit dir zusammen hier eine Einheit bilde im Kampf um diese Demokratie, haben wir, wenn dann, beide versagt. Aber wir haben uns eigentlich ja nichts vorzuwerfen. Wir versuchen ja wirklich mit allem, was wir tun, diesen Entwicklungen entgegenzuwirken. Also insofern würde ich jetzt mal sagen, wenn es Rücktrittsforderungen an uns
genau
beide
das,
gibt,
ja,
würde ich die nicht...
Das ist genau das Problem. Du redest halt wie so ein Sozi.
Was?
Das ist so, es ist nicht meine Verantwortung, es ist unsere Verantwortung, wenn müssten wir zusammen zurücktreten. Du spielst doch hier quasi planspielartig Bärbel Baas und Lars Klingbeil.
Wer ist jetzt wer? Jetzt bin ich gespannt, wer von uns beiden ist wer?
Ich bin auf jeden Fall Bärbel Baas.
Baas, wir brauchen Baas, Bärbel Baas.
Und ich Klingbeil.
Ja, natürlich. Du äußerst dich nie, du beziehst nie wirklich Stellung, du hältst dich immer in so einem Grauwasserbereich. Es war doch jetzt auch, ich habe gefragt, wo siehst du deine Verantwortung?
Genau, das sage ich
bei
ganz klar, nee,
und
ich tue alles.
Nee, du bist schuld, genau.
Nee, das ich tue alles,
klassisch.
Ich tue alles. Weißt du, ich gehe auf eine Bühne abends und erzähle den Leuten hier, dass das nicht gut ist und so. Was kann ich denn mehr tun, als da wirklich in die Bresche zu springen für die Demokratie und für demokratische Parteien? Ja, ich habe ja sogar schon eine Lanze gebrochen, auch jetzt hier im Podcast haben wir schon gebrochen, für die FDP als wichtige demokratische Stimme, die nach und nach sich auflöst. Also mehr können wir ja nun wirklich nicht machen. Ich
also
als linksgrün versiffter Kabarettist, also es ist eine Frechheit, dass ich jetzt hier von dir so angegangen werde. Ich verlasse diesen Podcast.
Für mich klingst du tatsächlich gerade immer noch wie ein frustrierter Sozi. Aber lass uns mal ganz kurz die Wahl in Rheinland-Pfalz...
Nee, machen wir nicht. Mach mal nicht, ich wollte noch was sagen. Hast du mich schon wieder unterbrochen? Eine Frechheit ist das.
Okay.
Ich muss runterkommen. Wir wollten heute nur Liebe.
Ja,
nur
du
Harmonie.
Wolltest Sommergefühle.
Nur
aber
Harmonie
das funktioniert
und Sommergefühle.
Ja mit dir überhaupt nicht.
Ich habe
mehr.
Eine ganz liebevolle Frage an die Demoskopie.
Ja.
Leute, was macht ihr beruflich? Was zur Hölle macht ihr beruflich? Da wurde uns hier in Rheinland-Pfalz tagelang, wochenlang erzählt, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Zwischen Union und SPD, zwischen CDU und SPD. Es wird ganz knapp, am Wahltag selbst, höre ich noch. Das wird wirklich ganz knapp. Und dann, wie viel Abstand haben sie? 5% oder was? Rund?
Ja, ist ja auch knapp.
Da, null. Baden-Württemberg ist knapp. Das ist doch nicht knapp. Sag doch mal was dazu. Du bist doch bei der Demoskopie früher mal beschäftigt gewesen. Du hast doch Meinungsumfragen gemacht.
Nee, ich habe Endoskopie, habe ich viel gehabt. Aber Demoskopie habe ich keine Ahnung von.
Warum landen wir eigentlich immer da? Lässt sich. Wir sind so im Arsch. Das war. So, gute Laune wieder. Philipp, reiß dich zusammen. Gute Laune.
So, kann ich jetzt mal
bitte,
mit Inhalten weitermachen?
Das musste raus. Tut mir, es musste raus. Hat mich aufgeregt.
Ja. Ja, das war jetzt so klassisch kurz. Sagen wir mal, sozialdemokratisches Aufbäumen auf den letzten Metern. Das
weißt
ist
du, jetzt beziehe ich mal Stellung und dann ist es auch wieder nicht recht.
Ja, aber. Also, pass auf, ich habe mir mal, ich habe versucht, mal das ganze Thema journalistisch aufzuarbeiten, um da auch mal so ein bisschen, sagen wir mal, ja.
Seriosität reinzuhauchen oder was?
Ja, auch ein bisschen was Gehaltvolles an diese doch recht dünne Suppe.
Was?
Reinzuschnibbeln. So, pass auf. Also, ich habe mir die Nachbesprechung im ZDF angeguckt zur Wahl in Rheinland-Pfalz.
Ja.
Und ich war schon begeistert von den Gästen, denn die Frage ist natürlich, wer ist zur Nachbesprechung da? Und da muss ich sagen, da war ich ganz am Ende der Aufzählung doch ganz kurz überrascht.
Im Studio heute alle im Bundestag vertretenen Parteien und wie im Bundestag sind sie von links nach rechts angeordnet. Jan van Aken, der Co-Vorsitzende der Linken, Tim Klüssendorf, Generalsekretär der SPD, Franziska Brandner, Co-Vorsitzende der Grünen, Carsten Linnemann, Generalsekretär der CDU, Martin Huber, Generalsekretär der CSU und weil beide Parteivorsitzenden heute Abend nicht in Berlin sind, Bernd Baumann von der AfD.
Ups! Da war ich aber wirklich erschrocken. Ja. Baumann von der FDP. Ja. So, aber ich habe mir in der Runde jetzt ganz besonders natürlich den Blick der CDU auf die SPD angeschaut. Und Carsten Linnemann, dein großer Freund Carsten Linnemann, ja, ein Mann, den du ja auch für seine motivatorischen Fähigkeiten wirklich, glaube ich, kann man schon sagen, bewunderst.
Er ist der Jürgen Höller der FDP.
So, genau. Ja. Und den
heißt
das
so, Jürgen Höller?
Ja, kannst du auch dir Kräuter, also diese ganzen, sag mal, Wegelagerer.
Jochen Schweizer, nein, das ist was anderes.
Jochen Schweizer, das war Bungee-Jumping.
Traktorfahren für Junggesellenabschiede.
So, genau. Ja. Also, zurück. Ich habe mir angeguckt, den Blick der CDU auf die SPD und vor allen Dingen dargestellt von dem Kollegen Carsten Linnemann. Und für die SPD ging es ja bei dieser Wahl in Rheinland-Pfalz wirklich um viel. Und jetzt ist die Frage, was sagt Linnemann zum Abschneiden der SPD?
Aber wäre es für die Bundes-CDU nicht auch ganz gut gewesen, die SPD hätte gewonnen? Jetzt haben Sie einen ziemlich angeschlagenen Koalitionspartner, mit dem Sie große Reformen durchsetzen wollen. Wird das klappen?
Nein, im Gegenteil. Ich freue mich sehr für die Wahl. Also dieses jetzt darf man nicht im Ansatz kleinreden, weil das ist ein sensationeller Erfolg. Und wissen Sie, Frau Zimmermann, was mich am meisten freut? Dass dort ein Kandidat angetreten ist, der sehr bodenständig ist, sehr authentisch ist und sich fokussiert hat auf die Landesthemen. Und so gewinnt man Wahlen.
Ausweichende Antwort. Schöne ausweichende Antwort.
Genau, zwei Fragen. Also das eine ist, das, was er gerade beschrieben hat, würde ich sagen, trifft auch 1:1 auf den Kollegen Schweizer von der SPD zu.
Ja.
Und ich finde, er hat sich jetzt, findest du nicht auch, dass er sich schon sehr viel Mühe gegeben hat, die SPD nicht zu beleidigen?
Ja, er hat direkt von der SPD verbal weggelenkt zum eigenen Ergebnis und hat was total Erwartbares gemacht. Er hat den Wahlsieg zelebriert, den sie hatten. Aber es ist schon spannend, wie oft an diesem Abend die SPD Thema war.
Ja.
Hilf mir da mal bitte auf die Sprünge. Es wird ja immer so als Fakt in den Raum gestellt, dass diese zwei nicht so erfolgreichen Landtagswahlen für die SPD, also jetzt in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz, dass sich dadurch jetzt auch was auf Bundesebene verändert. Ja. Aber was soll das jetzt zunächst mal an der Zusammenarbeit zwischen der Union und der SPD auf Regierungsebene bewirken? Wenn, dann ist das doch nur was im Innenverhältnis, dass jetzt die CDU und die CSU einen auf den Dicken machen gegenüber der SPD und dem Motto, hier, ihr kriegt gar nichts mehr geregelt, also haben wir jetzt die Hosen an. Also soll da jetzt im Gefüge passieren?
Naja, also das Problem, was die SPD natürlich schon hat, ist, dass sie durch die jahrzehntelange Co-Abhängigkeit von der CDU inzwischen einfach jegliche Inhalte und jegliches Standing verloren hat. Die SPD ist letztendlich der Mehrheitsbeschaffer für die CDU geworden. Sie haben keine eigene Identität mehr und die CDU versucht die ganze Zeit so ein bisschen AfD zu sein. Das heißt, das passt ja vorne und hinten alles nicht mehr zusammen. Und deswegen ist es natürlich interessant zu sehen, dass Carsten Linnemann in dieser Runde jetzt das alles auch so beschwichtigend besprochen hat. Deswegen hören wir nämlich jetzt auch mal an der Stelle, da hast du nämlich genau richtig hingeleitet, was Carsten Linnemann sagt, wenn es darum geht, was ist die Bedeutung der Rheinland-Pfalz-Wahl für den Bund auch?
Wie wollen Sie jetzt mit der SPD umgehen, damit das vorangeht?
Was ich nicht verstehe, ist, das war eine Landtagswahl. Ich war selbst oft vor Ort. Da ging es zum Beispiel sehr stark um das Thema Bildungspolitik. Bildungspolitik ist sehr stark ein Landesthema. Und Rheinland-Pfalz hat in den letzten Jahren dort im nationalen Vergleich nicht gut abgeschnitten. Und die Menschen haben gesagt, es braucht jetzt mal einen Wechsel. 35 Jahre sind genug. Es gab verkrustete Strukturen und jetzt gibt es einen Wechsel aufgrund dieser Landesthemen. Und dann sollte man die Themen auch im Land lassen. Wir haben hier im Bund, finde ich, gute Arbeit gemacht. Es gab einen Schulterschluss zwischen der CDU und Bund und der CDU in Rheinland-Pfalz. Aber der Erfolg, das ist der Erfolg im Land. Und jetzt sollte man nicht zu viele Schlüsse auf den Bund ziehen.
Also wie oft hat der Kollege jetzt in diesem Clip Land gesagt? Also es ist alles nur im Land, also keine Schlüsse auf den Bund, es ist alles nur Land Und Bildung ist ja auch ein Landesthema, haben wir auch nichts mit zu tun. Und deswegen, also sag mal.
Und vor allem die Union ist ja bekanntermaßen der Dampfstrahler für verkrustete Strukturen.
Ja.
So kennt man sie.
Ja.
Also genau. Da wird alles Verkrustete weggesprüht.
Selbstverständlich. So, also wir merken, für Linnemann und die CDU, das war also nur Ländersache. Ja, da ist nichts passiert und bedeutet jetzt für den Bund auch gar nichts.
Aber Philipp, Moment, darf ich da kurz einhaken?
Ja.
Die Frage ist ja berechtigt. Also deswegen hakt sie ja auch so nach. Was bedeutet das jetzt? Da ist ja auch der Hintergedanke, zunächst mal da, irgendwas verschiebt sich da. Was für Szenarien sind jetzt denkbar? Es ist denkbar, dass die Union einen auf den Dicken macht und sagt, hier, ihr kriegt nichts mehr geregelt, wir machen das jetzt, wie wir das wollen und ihr macht mit. Denkbar ist Szenario 2, die SPD sagt, so Freunde, jetzt müssen wir mal zeigen, dass wir Zähne haben. Jetzt machen wir nicht mehr alles mit. Beides würde zu Streit führen. Variante 3 wäre, dass man sich zusammenrauft und sagt, wie kriegen wir es jetzt gemeinsam hin, dass wir hier gute Regierungsarbeit leisten, um sozusagen der AfD das Potenzial zu entziehen. Welche dieser drei Szenarien hältst du für am wahrscheinlichsten?
Na, es ist doch ganz simpel. Die CDU hat gerade ganz große Panik, dass irgendjemand in der SPD aufwacht. Folgende Geschichte. Die SPD ist den Weg mit, wir benennen das Bürgergeld um zur Grundsicherung, wir machen das alles strenger, den Weg ist die SPD komplett mitgegangen. Dann sind die vor ein paar Wochen auf die leichtfüßige Idee gekommen, zu sagen, sag mal Leute, jetzt haben wir ganz viel so Bürgergeld und so, wie wär's denn jetzt auch mal mit einer Anpassung der Vermögensteuer und so? Und da, also 10 Minuten, nachdem die SPD laut das Wort Vermögensteuer gesagt hat, waren ja alle von der CDU draußen, haben gesagt, also auf keinen Fall, das ist leistungsfeindlich, das ist ganz schlimm. Markus Söder hat im Minutentakt vom Rücksitz seines Dienstwagens Reels in die Welt geschossen, wo er gesagt hat, also Erbschaftssteuer, das Schlimmste, was es überhaupt je gab. Also immer dann, wenn die SPD quasi einen kleinen Vorstoß Richtung soziale Gerechtigkeit, Solidarität gemacht hat, sind alle auf CDU-CSU-Seite aufgesprungen, haben gesagt, seid ihr denn komplett irre? Das führt genau zu den Wahlergebnissen, die die SPD gerade kassiert. Und deswegen haben die natürlich jetzt panische Angst, dass irgendjemand in der SPD das merken könnte.
Das heißt also, du vermutest, dass die Unionler jetzt den Lackschuh auf den Hals der am Boden liegenden SPD stellen werden und sagen, hier Leute, ihr mit euren Spinnereien so von wegen soziale Gerechtigkeit und sowas, das ist nicht angesagt. Merkt ihr ja selber, kommt mal an unser Händchen. Wir wissen, in welche Richtung es geht.
Aber natürlich hat auch die CDU in Rheinland-Pfalz Stimmen verloren. Und zwar unter anderem auch an die AfD. Und da hören wir jetzt mal, wie Carsten Linnemann drauf reagiert, wenn er auf diesen Wählerverlust angesprochen wird.
Sie haben allerdings von der massiven Schwäche der SPD nicht besonders profitieren können. Also Sie haben ein paar Prozent gewonnen, die SPD hat aber sehr viel mehr verloren. Sie haben auch 60.000 Wähler an die AfD verloren. Die Bindekraft der großen demokratischen Parteien schwindet. Wie wollen Sie das aufhalten?
Also Frau Zimmermann, jetzt sollten wir mal die Kirche im Dorf lassen. Wir haben vor 2 Wochen stark hinzugewonnen. Wir haben leider die Wahl nicht so gewonnen, dass wir den Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg stellen, aber klar hinzugewonnen. Wir haben heute mehr als 3 Prozentpunkte hinzugewonnen. Wir stellen den Ministerpräsidenten. Also jetzt wäre ich ein bisschen vorsichtig, auch nur im Ansatz der CDU, jetzt zu sagen, wir hätten die Wahl nicht richtig gewonnen und hätten irgendwas mit anderen zu tun. Fakt ist, es ist die Aufgabe aller Parteien in der Mitte, gute Politik zu machen, damit die AfD nicht so viele Protestwähler bekommt. Aber wir, finde ich, haben heute, aber auch vor 2 Wochen unsere Arbeit geleistet.
Und das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Die CDU hat mit nichts was zu tun.
Nee.
Wir haben wirklich überall richtig gute, auch wenn wir in Baden-Württemberg verloren haben, aber wir haben richtig gute Ergebnisse eingefahren. Also alleine das, was Manuel Hagel in den letzten Tagen noch für die Bildungspolitik in Baden-Württemberg gemacht hat, indem er Lehrerinnen angeschrien hat. Da haben wir so viel Gutes getan, wir haben mit nichts was zu tun. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, dieses Gequatsche, was wir ja regelmäßig, das haben wir in Baden-Württemberg auch gehört, nach Landtagswahlen und Bundestagswahlen hören, das frustriert Leute so unglaublich und das macht viele Leute so müde, wütend und kaputt auf Demokratie, dass ich inzwischen mich zu der sehr plakativen Äußerungen hinreißen lassen würde, dass diese Form von Sprache Demokratie schädigend ist.
Da bin ich 100% bei dir, weil du hast im Nebensatz gehört, die Analyse ist ja da. Zumindest spricht man das aus, man handelt nur nicht danach. Wir haben das vor ein paar Wochen schon von Markus Söder gehört, so sinngemäß, es müsste jetzt mal gute Politik gemacht werden. Ja, mehr Harmonie, mehr Einklang und sowas. Sagt er jetzt hier Lindemann auch. Wir müssen anfangen, gute Politik zu machen. Das ist ja auch das, was wir immer sagen. Nur, sie machen es ja nicht. Also letzten Endes werden ja immer wieder nur Partikularinteressen bedient. Und man folgt so diesen alten Wegen, die man schon immer gegangen ist und lehnt irgendwie das alles ab. Und hier Erbschafts-, um Gottes Willen, diese Diskussion, die führen wir doch nicht. Also es wird überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Wie kann ich tatsächlich das umsetzen, was ich da erzähle? Und das frustriert. Und deswegen glaube ich auch, dass denen allen nicht klar ist, natürlich haben jetzt in Rheinland-Pfalz, kann man sagen, wenn man sich das nur das Ergebnis anguckt, sind das irgendwie fast 60% Union und SPD. Kann man sagen, nicht schlecht. Nur ich vermute, es ist so ein bisschen wie wenn du ein Getränk mit Kohlensäure in ein Glas reingießt. Erstmal schäumt das nach oben und sieht dann nach viel aus, aber wenn das eine Zeit lang steht, geht dann auch dieser Stand immer weiter nach unten. Und das ist die Befürchtung, die ich da einfach habe, dass man sich ausruht auf Ergebnissen, die vermeintlich gut sind, aber die nicht tragfähig sind für die Zukunft.
Und es ist natürlich bei vielen auch immer, die Ergebnisse ergeben sich auch daraus, dass viele natürlich immer noch weiter auch zu den demokratischen Parteien und zur demokratischen Grundordnung und Grundgesetz stehen und das, glaube ich, oft auch unter Schmerzen auf ihren Wahlzetteln abbilden lassen. Das Problem ist nur, dass auch Lindemann diese permanente Distanzierung von der eigenen Verantwortung für Ergebnisse. Also dieses, das ist ein Landesthema, das hat mit uns nichts zu tun. Also es ist immer so, das macht einfach so viel kaputt. Und jetzt hören wir mal.
Vor allem, wenn ich ganz kurz die Klammern aufmachen darf, es wird ja immer so gemacht, wie man es möchte. Also mal hat es entweder mit Landespolitik zu tun oder es ist der Bundestrend.
Genau.
Also man bastelt es ja immer so, wie es einem gerade passt.
Immer so ein bisschen, wie man es braucht. Und jetzt hören wir mal, was, sagen wir mal, auf diesem schwierigen Wahlergebnisboden, also bloß nicht die SPD wecken, was ist jetzt der Plan der Koalition? Carsten Lindemann, wie geht's weiter?
Es soll also ein großes Reformpaket geschnürt werden, haben wir erfahren, aus Rente, Pflege, Sozialem und den Gesundheitssystemen. Wie wird das funktionieren mit einer SPD, die tatsächlich, wie wir gerade gehört haben, natürlich Kern-SPD-Themen jetzt in den Vordergrund stellt?
Ich würde diese ganze Parteitaktik jetzt mal weglegen.
Das ist ja ganz toll.
Ja, ja. Schauen Sie sich doch mal den Zustand an des Landes. Wir stehen an einer Weggabelung. Wir waren immer stark in der Wirtschaft, weil wir um so viel teurer waren, wie wir besser waren. In vielen Bereichen sehen wir, dass wir nicht mehr um so viel besser sind, wie wir teurer sind. Also müssen wir das Land jetzt voranbringen. Und dass der Bundeskanzler mit dem Vizekanzler spricht, das ist doch normal. Das gehört sich doch so. Ja. Dass wir Pakete wegen mir auch schmieden, ist auch richtig. Am Ende des Tages muss jeder wissen, wenn wir nichts machen, werden vor allen Dingen die kleinen Leute leiden unter den immer steigenden Sozialversicherungsbeiträgen. Und wenn wir was machen, muss jeder einen Beitrag in dieser Gesellschaft zahlen.
Aber
und zwar zum Positiven.
Ja,
zum Positiven. Alle, Sie auch, Frau Zimmermann, ja, ich auch. Gern. Alle müssen einen Beitrag leisten, damit dieses Land zukunftsfähig ist. Und ich will das mit Zuversicht machen und nicht destruktiv wie andere Parteien, die man hört, die sich freuen, dass Deutschland in den Abgrund geredet wird. Ich will dieses Land voranbringen. Und das geht nur mit Mut, mit Zuversicht. Und das geht dann, wenn alle ihren Beitrag leisten. Aber natürlich müssen wir die Wirtschaft nach vorne bringen. Wir haben nichts im Boden, wir haben nur was in der Birne. Dafür brauchen wir Bildung und eine prosperierende Wirtschaft. Und das gehen wir an.
Also wenn du alle Allgemeinplätze aus dieser Aussage rausstreichen würdest, die er eben losgelassen hat, bleiben vielleicht noch 2 Sekunden übrig.
Aber auch so Sätze wie alle müssen ihren Beitrag leisten,
ja,
nur natürlich keine Millionen erben und Vermögensteuer schon mal gar nicht, weil ist ja der falsche Ansatz. Nur für die Leute, die arbeiten gehen, da wird's mit den Sozialversicherungs-, das können wir jetzt schon sagen, das wird richtig brutal. Die werden richtig blechen müssen.
Auch das wieder, das ist eigentlich von der Analyse her, hat er ja recht. Klar müssen alle ihren Beitrag leisten, wenn es darum geht, dass das hier vorangeht und dass es soziale Gerechtigkeit
hat. Aber wenn die CDU das wirklich meinen würde, dann würde sie ja auch im Rahmen der Vermögens- und Erbschaftssteuer mit der SPD das Gespräch suchen und nicht sofort schreien, leistungsfeindlich und alles Wahnsinn und nie wieder.
Philipp, wir sind schon wieder zu negativ. Wir müssen das Positive angehen. Wir müssen
ja,
Positive.
Und deswegen, genau, ja. Und deswegen ist natürlich jetzt, ne, also du spürst, Lindemann will richtig was verändern, weil wir haben eine Menge Boden in der Birne. Und deswegen ist meine Frage jetzt an Lindemann, wann geht es eigentlich los mit dem Herbst der Reform?
Für dieses Reformpaket haben Sie ja mehrere Kommissionen beauftragt, Vorschläge zu machen. Die erste kommt jetzt Ende März für das Gesundheitssystem, dann kommt die Pflege und Ende Juni wird die Rentenkommission ihre Vorschläge vorlegen. Wie passt das zusammen damit, dass Sie noch vor der Sommerpause dieses große Paket schnüren wollen? Da können Sie ja die Vorschläge der Rentenkommission kaum gelesen haben.
Ja, ich wäre ein bisschen vorsichtig mit großes Paket vor der Sommerpause. Also wir sollten
kleines
einfach
Paket anfangen. Kleines Paket nach der Sommerpause.
Nein, überhaupt kein Paket.
Nein, Sommer, ich würde jetzt Herbst, nicht warten Winter, bis zur Sommerpause, Frühjahr. Sondern ich würde in den nächsten Wochen schon mal anfangen.
Ja. Ja, warum hat er das denn so formuliert? Also erst sagt er, ich wäre ein bisschen vorsichtig mit großes Paket vor der Sommerpause. Nee, ich würde jetzt schon anfangen. Hä? Also wollte er das jetzt eigentlich positiv formulieren? Wollte sagen, wir legen jetzt schon los mit dem großen Paket?
Ja,
oder
er
wollte
hat danach, er hat danach gesagt, Erwartung? Also wir fangen jetzt schon an zu arbeiten und da kommt jetzt stückchenweise was, wir warten nicht bis zum Sommer. Aber auch das war ja wieder so eine Aussage, wir sind voll dabei, es geht richtig nach vorne.
Ja du, da wird ja ganz Großes angekündigt, geraunt, muss man fast schon sagen. Jens Spahn wurde angesprochen auch, habe ich gesehen.
Das halte ich übrigens auch für einen, das halte ich für einen systemischen Fehler, dass Jens Spahn angesprochen wird.
Ja, da hast du recht. Aber da hat ihn eine Journalistin, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, hat gefragt, Herr Spahn, man hört ja, Friedrich Merz würde mit Lars Klingbeil da was aushacken, ein ganz tolles Reformpaket, ob er schon was zu sagen könnte. Und dann sagte er so, naja, also das werde ich natürlich heute Abend nicht rauslassen, aber da ist Großes im Anmarsch. Also die haben da wirklich, Philipp, da können wir uns warm anziehen. Was Merz und Klingbeil da, wenn die haben die Köpfe zusammengesteckt, da kommt jetzt richtig was.
Ja, und wir haben ja jetzt in diesem Teil schon mal gemerkt, also die CDU versucht an allen Stellen ihren eigenen Wahlsieg zu verharmlosen, macht aber gleichzeitig klar, die SPD ist, also brauchen wir und gemeinsame Ziele. Und deswegen bin ich natürlich jetzt sehr gespannt, wie es gleich im zweiten Zitatort bei dir weitergeht, wenn wir auf die Perspektive der SPD gucken.
Manöverkritik. Wir haben ein paar Zuschriften bekommen.
Wow.
Ja, und zwar hat Erik nachgefragt, du hättest im letzten Podcast gesagt, wir würden in Wiesbaden spielen dieses Jahr. Er würde diesen Termin nicht finden. Und da müssen wir sagen, da hat unser Philipp nicht die Wahrheit erzählt.
Habe ich das gesagt?
Ja, wir sind nicht, ja, also ich, wenn er es so verstanden hat, gehe ich jetzt mal davon aus, ich schiebe dir jetzt einfach mal die Schuld in die Schuhe. Es ist nicht dieses Jahr, dass wir in Wiesbaden sind, sondern nächstes Jahr.
Ja.
Im Jahr 2027. Haben wir da schon
und zwar Ende. Ja, das kann ich dir sogar sagen, denn wir sind am 5.12.2027 in Wiesbaden im Schlachthof. Vorher sind wir aber noch am 22.09. diesen Jahres in Hamburg im St. Pauli Theater und am 5.06. in Krefeld in der Kulturfabrik.
Dann habe ich noch eine Zuschrift bekommen von Florian.
Ja.
Der schreibt uns von der A und da hat er uns ein Foto geschickt von Wahlplakaten.
Ja.
Er hat das übertitelt mit, wo hört Realität auf und wo fängt Satire an? Eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen hier in diesem Podcast. Und auf diesem Foto sieht man ein Plakat der CDU mit der Aussage Rot-Rot-Grün verhindern, CDU wählen. Und direkt ein paar Meter daneben steht ein Plakat einer Band, die sich Scheinheilig nennt. Ja. Das ist auch sehr schön.
Lass Vielen mich Dank. Raten, ist eine Tribute-Band für Unheilig.
Ja, tatsächlich.
Ernsthaft?
Eine Unheilig-Tribute-Band.
Um Gottes Willen.
Ja, geboren, um zu leben.
Uns bleibt, oh ja, genau. Ja. Sie mag Musik nur, weil sie taub ist.
Ja. Das ist Grönemeyer, liebe
meine Lieblings-Grönemeyer-Zeile.
Ja.
Sie mag Musik nur, weil sie taub ist. Und ja, bevor wir jetzt wieder diese ganzen Zuschriften bekommen, ich habe das falsch ausgesprochen oder ich mache sowas mit Absicht. Also ihr werdet im Laufe der nächsten Jahre in diesem Podcast natürlich einen Übergang von ich mache das mit Absicht hin zu Alterssenilität bei mir erleben. Aber noch mache ich es. Senilität, ist es richtig überhaupt ausgesprochen oder ist jetzt schon los? Egal, ihr werdet es erleben. Im Moment mache ich es auf jeden Fall noch einigermaßen mit Absicht. Also, soweit ich das unter Medikamenteneinfluss überhaupt ja noch selber feststellen kann.
Ja, und da sage ich mal,
irgendjemand, der für mich unterschreiben darf.
Im Zuge dessen sage ich mal, apropos.
Ja. La vida la loca.
Wie hat Mike Krüger immer so schön gesagt, die weißen Tauben sind Möwen. Und wer uns eine Nachricht schreiben möchte, so wie das die Menschen heute getan haben, der kann das machen, wirklich.
Und zwar unter hallo@grundlosgutelaune.de kann man uns E-Mail schicken.
Nicht nur unter, auch über. Und wenn ihr uns eine Sprachnachricht schicken wollt, dann könnt ihr das tun. www.speakpipe.com/ggl. GGL wie grundlos gute Laune und Speakpipe wie die Sprechpfeife. Wir freuen uns drauf.
Zitatort.
Und mein Zitatort wird heute ein Hort der Harmonie und der Freude. Ich habe mir die Pressekonferenz angeschaut von Lars Klingbeil und Bärbel Baas nach den Wahlen in Rheinland-Pfalz, die beide, wie ich fand, sehr entspannt vor die Kameras getreten sind. Also auch sehr freundlich lächelnd zunächst. Und Lars Klingbeil dann erst, als er begann zu sprechen, mit ein paar Sorgenfalten auf der Stirn dieses Ergebnis eingeordnet hat.
Der Blick bei diesem Wahlausgang in Rheinland-Pfalz richtet sich auf die Bundesebene und die Fragestellung, was muss jetzt bei uns anders werden, damit die SPD wieder stark werden kann.
Da haben wir also die Interpretation dieser Landtagswahl als vom Bundestrend beeinflusst.
Genau, und das komplette Gegenteil der Interpretation von Carsten Linnemann in der kleinen Elefantenrunde. Der gesagt, ist ja nur ein Länderthema und er sagt, nee, es ist ein Bundesthema.
Philipp, wärst du Politikberater für die SPD?
Ja.
Wozu würdest du jetzt der SPD raten? Also wenn jetzt
Mitgliedsantrag bei der Linken zu stellen. Weil die haben die Inhalte.
Also du würdest dich allen Ernstes vor Bärbel Baas und Lars Klingbeil setzen und würdest sagen, hier Freunde, guck mal da und unterschreibt doch mal hier.
Ja, geht mal gar zu nicht der so Schnellrednerin. Ja. Die erklärt euch Sozialdemokratie innerhalb von 15 Minuten auf Instagram. Und dann kommt er wieder.
Also du empfiehlst der SPD eine Reichineck-Infusion?
Nein, ich empfehle der SPD grundsätzlich einfach mal politische Inhalte. Das würde ja schon helfen. Also wir haben es ja jetzt oft genug auch von den jüngeren Kräften in der Partei, auch Philipp Thürmer hat sich die Tage ja wieder sehr deutlich dazu geäußert, die SPD braucht dringend Inhalte, die braucht eine Idee.
Und ob du es glaubst oder nicht, Philipp, die geben dir sogar recht.
Wir werden nicht die zweitgrößte Regierungspartei jetzt in ein Chaos stürzen und in einen Prozess gehen, wo wir uns um uns selbst drehen und uns nicht um das Land kümmern.
Das ist ja erstmal die Ansage, wir machen jetzt hier keine großen Personaldiskussionen, sondern...
Genau, aber es ist ja immer interessant, wer das sagt. Ja. Also wenn das immer jemand sagt, dessen Job quasi auch akut betroffen wäre, wenn der sagt, wir machen jetzt erstmal keine Personaldiskussionen, ist ja was anderes, als wenn die komplette Basis sagt, Leute, wir machen jetzt erstmal keine Personaldiskussion. Weißt du, das ist so ein bisschen wie Jens Spahn, der damals beim Sudhof-Bericht gesagt hat, er möchte ihn nicht lesen, weil er nie bevorzugt werden will.
Jetzt hören wir aber nochmal Klüssendorf, den Generalsekretär der SPD.
Ja.
Denn die Frage bleibt ja nicht aus. Muss da jetzt jemand gehen? Muss vielleicht irgendjemand Konsequenzen ziehen? Wäre vielleicht auch so ein personeller Neustart vielleicht was denkbar wäre? Klüssendorf sagt dazu Folgendes.
Also ich glaube, draußen bei den normalen Leuten interessiert das die wenigsten. Und wenn ich mir angucke, seit 2018 haben wir in unterschiedlichster Aufstellung immer wieder das Niveau 15%, 16%, 21% ging es mal für einen kurzen Zeitraum höher. Aber das war dann auch schnell wieder zu Ende. Und wir verharren bei diesem Prozentniveau. Vollkommen egal, wer da an der Spitze war. Aber das, was immer gefehlt hat, ist, dass das Profil der SPD klar war. Dass die Leute ganz klar erkannt haben, ich weiß intuitiv, wofür steht meine Partei. Es gibt so viele Leute, die wollen uns das Vertrauen schenken, aber tun es nicht, weil wir wir so staatstragend sind. Ich will nicht sagen, dass wir den Staat nicht tragen sollen, aber wir müssen auch mal links und rechts abweichen. Wir müssen auch mal zeigen, wo unser eigenes Profil ist. Und diese Erkennbarkeit, das wünschen sich so viele Leute von uns. Und es ist jetzt wirklich der Tag gekommen, wo das laufen muss.
Und das ist ein Knaller. Die Aufgabe eines Generalsekretärs ist ja, kommunikativ die Partei nach außen mit zugespitzten Aussagen auch darzustellen und in gewisse Richtungen zu bewegen. Ja. Was der hier eben gerade gesagt hat, ist, wir sind nicht gerade im Moment schlecht, wir sind schon seit Jahren scheiße.
Genau.
Und das führt er als Entschuldigung dafür an, dass alles so ist, wie es ist. Das musst du dir mal vorstellen. Also da sind die mittlerweile angekommen.
Ja, aber dann auch noch mit der Aussage drin, ja, aber die Leute würden uns natürlich total gerne ihr Vertrauen, denn es klingt, als ob vor der SPD so eine Schlange wie vor Poldis Dönerladen steht. Das ist irgendwie so, wo du sagst, also wer steht denn da vorm Willy Brandt-Haus und klopft an die Tür und sagt, ich will rein?
Einige wollen raus, habe ich gehört. Ja. Bärbel Baas nicht, das hat sie auch nochmal bekräftigt.
Wir haben nicht den Rücktritt angeboten, aber wir haben gesagt, wir wollen eine offene Diskussion. Wir beide sind als Team angetreten und wir pflegen offenes Wort. Wir wollten übrigens auch, und so sind wir, als wir die Partei jetzt übernommen haben, nach dem Bundesparteitag angetreten, auch in den Gremien etwas anders zu machen. Wir wollen die offene Debatte und das haben wir angeboten und die ist heute geführt worden. Wir führen die jetzt gleich auch noch im Parteivorstand, weil es auch keinen Sinn macht zu sagen, wenn am Ende die Mehrheit sagen würde, wir wollen die beiden an der Spitze nicht und es würde was verändern, dann stehen wir dem nicht im Wege. Aber der Punkt ist doch, dass die strukturellen Probleme der SPD viel tiefer liegend sind.
Was man so hört, wurde ja wirklich wohl intensiv darüber diskutiert, ob zumindest Klingbeil nicht über selbiges springen muss. Und dann hat man sich ja entschieden, nee, die beiden bleiben erstmal da. Ich habe dazu meine Gefühle, die ich auch gleich noch äußern kann, wollte aber dich jetzt zunächst mal fragen. Ich wollte dir jetzt den Gesprächsfaden erstmal überreichen. Wie siehst du das? Die beiden bleiben da. Ist das die richtige Entscheidung oder ist dir das wurscht?
Naja, also vielschichtig. Wir haben zum einen in dieser Doppelspitze der SPD natürlich jemanden, der sehr diesen Reformkurs der CDU auch mitgehen will. Das ist Lars Klingbeil. Und wir haben natürlich noch, finde ich, ein echtes, emotionales, inhaltliches SPD-Urgestein mit Bärbel Baas.
Also die Mischung findest du gut?
Nee, sondern die Mischung zeigt genau das Problem der SPD. Man will regieren, aber irgendwie will man auch SPD sein. Und ich habe schon mal gesagt, ich glaube, dass die SPD in einer Regierung mit der CDU nur verlieren kann. Sie können, weil einfach die CDU immer wieder klar macht, alles, was die Sozen wollen, halten wir erstmal für grundlegend falsch. Das heißt, der Veränderungsprozess müsste, wenn, bei der CDU passieren.
Aber die haben ja
Es wäre in der politischen Kommunikation etwas völlig anderes gewesen, wenn die CDU sagt, hier Bürgergeld müssen wir jetzt in Grundsicherung umbenennen, wir machen das jetzt mal so, dann hätte man das gemacht. Da kommt die SPD ein paar Monate später um die Ecke und sagt Vermögensteuer, Erbschaftssteuer. Und dann wäre es richtig gewesen, wenn die CDU gesagt hätte, wir finden das erstmal grundsätzlich einen guten Vorschlag, dass unser Koalitionspartner auch die Identität seiner Partei hier vertreten will. Wir werden das besprechen. Und dann hätten sie immer noch hinten rücks abmurksen können und wieder die Debatte beenden können. Aber dadurch, dass die CDU immer als starker Mann und die SPD immer so auftritt, als ob sie würde gerne und das muss doch jetzt mal passieren und sich aber nie durchsetzt, entsteht ein fatales Bild für eine Partei, die ursprünglich einfach ja die Arbeiterpartei schlechthin war. Und man sieht es ja auch, das war ja das Interessante an der Wahl in Rheinland-Pfalz auch, dass Arbeiter inzwischen die AfD wählen.
Obwohl sie nichts für die tun.
Nee, aber die versprechen natürlich zumindest viele von den Sachen, die früher mal die SPD versprochen hat. Wir wissen alle, dass die AfD all diese Versprechen nicht halten wird. Aber man kann zumindest festhalten, dass die SPD im Moment diese Versprechen auch nicht hält. Und damit steckt sie in einem riesigen inhaltlichen Dilemma.
Ja,
so, und jetzt
ja
gebe ich den Gesprächsfaden an dich zurück.
Ja, aber sie steckt ja nicht nur in einem inhaltlichen Dilemma, sondern auch die Machtarithmetik, die wir gerade haben, ist ja nun schwierig. weil die Union ist ja, das hat man ja auch schon festgestellt, auf Gedeih und Verderb zumindest erstmal an die SPD gebunden, wenn man die Brandauer aufrechterhalten will. Und so wie ich das höre, möchte man das ja, was ich ja zunächst auch wirklich unbedingt begrüße, dass man da nichts bröckeln lässt. Das heißt, die beiden müssen sich ja zusammenraufen, weil mit den Grünen zusammen, das wird ja nicht reichen. Mit den Linken wollen sie ja nicht, das geht ja politisch noch weniger mit der Union und den Linken. Also muss es ja diese in Anführungszeichen große Koalition zwischen Union und SPD sein.
Ja, aber irgendwie, dann können sie die SPD ihre Stärke doch ausspielen.
Ja, aber dann hast du natürlich recht, dann müsste sich eigentlich die Union deutlicher verändern, als das die SPD eh schon getan hat.
So, aber was mich jetzt wirklich nochmal interessiert, was ist denn dein Blick auf Klingbeil und Baas?
Ich verstehe schon lange nicht, warum man nach der Ära Scholz nicht gesagt hat, man setzt hier auf Pistorius, der ja zumindest schon mal bei der Bevölkerung eine hohe Beliebtheit hat, immer noch.
Und Akzeptanz.
Du hast in den Reihen der SPD mal jemanden, der heraussticht, nicht nur in der SPD, sondern allgemein. Aus allen Parteien heraus, wenn die so miteinander, welche Politiker stechen da raus, ist Pistorius immer vorn dabei. Das heißt, du hast hier echt ein Rennpferdchen. Und warum du den nicht auf eine Position setzt, ich weiß, der wehrt sich und der will nicht und was auch immer. Aber dann würde ich dem einfach mal ganz klar sagen, hier, hör zu, Pistorius.
Entweder du machst jetzt hier den Vorsitzenden oder du ziehst mit Sack und Pack aus dem Verteidigungsministerium aus.
Da muss man mal ganz klare Worte reden. Da muss jetzt der muss Verantwortung übernehmen. Und warum man da nicht jetzt ein Pistorius und eine Baas, was ich für eine super Verbindung halte. Weil du hast dann nicht so ganz diesen stromlinienförmigen Klingbeil, der ja überhaupt nichts mehr auf die Kette kriegt und wirklich auch gar keine Lebensenergie mehr hat. Und hast dann jemanden, der sehr beliebt ist, mit dieser Beliebtheit auch ein Selbstbewusstsein mitbringen kann. Und der auch dieses, ich sag mal, Staatstragende hat. Also der hat ja dieses Repräsentative.
Findest du, Lars Klingbeil hat nichts Staatstragendes?
Nee. Findest du den Klingbeil staatstragend? Also dann eher so wirklich, dass er unter dem Staat ächzt. Dass er den irgendwie wie so eine alte Waschmaschine auf dem Rücken kämpft er sich so durchs Treppenhaus. Das aber nicht Staatstragendes. Und der
Pistorius, hör ich das richtig raus, dass du nicht so ein richtiger Fan von Lars Klingbeil bist?
Ja, das hast du wirklich schon scharf erkannt, Sherlock. Scharf erkannt. Ja, mal ganz im Ernst. Das ist doch jetzt momentan die Chance. Die haben einen Trumpf im Ärmel, den sie nicht ausspielen. Ein Team aus Bärbel Baas und Boris Pistorius. Die SPD ist doch nicht in der Situation, dass sie ein gutes Blatt nicht ausspielt.
Aber jetzt ist die große Frage, wird das der SPD überhaupt in einer Regierungskoalition gelingen, dieser Wandel? Weil die Konsequenz aus dem, was du ja jetzt sagst, ist, dass sie eigentlich voll auf Konfrontationskurs mit der CDU gehen müssen.
Nee, Konfrontation nicht im Sinne von, wir schlagen jetzt hier die Köpfe gegeneinander. Mit Cleverness irgendwelche Kompromisse finden.
Aber jetzt erklär mir doch mal, wie man mit Cleverness eine Vermögensteuer und Erbschaftssteuer bei Markus Söder und Jens Spahn und diesen ganzen Fritten durchsetzen will, dann sag mir mal das Konzept.
Indem du in internen Gesprächen, ohne das immer in der Öffentlichkeit auszutragen, mit denen ganz klar sagst, hier hört zu, Freunde, wir sind auf Gedeih und Verderb aneinander gebunden. Es kann nicht in eurem Interesse sein, dass wir hier in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Das sind unsere Themen. Wie können wir an der Stelle zusammenkommen? Und ich habe ja das Gefühl gehabt, dass zumindest beim Thema Erbschaftssteuer bei der Union zeitweise ein Fenster offen war. Keine Tür, aber ein Fenster. Als selbst, weißt du, damals Jens Spahn irgendwie so sagte, ja, da muss mal ran, das kann man den Leuten heute nicht mehr vermitteln, dass es so ist. Und dann hat Söder das alles in der Öffentlichkeit abgeräumt. Und das musst du einfach, das meine ich mit clever.
Genau, aber jetzt sind wir auch wieder so ein bisschen bei den systemischen Problemen in der Parteienlandschaft und auch in der Sprache, was wir schon in meinem ersten Zitatort hatten. Ist es zum Beispiel auch so ein völlig irrelevanter Lokalpolitiker wie Markus Söder eine dermaßen große Bühne bekommt?
Wahnsinn! Und vor allem ich selber muss mir immer wieder klar machen, eigentlich ist das, was der Söder erzählt, überhaupt nicht so wichtig, wie er es immer wieder darstellt. Na klar, in der Union.
Aber ihm wurde natürlich diese Macht und dieser Platz auch von Merz eingeräumt innerhalb der Koalition. Und warum?
Weil Frieden Merz haben wiederum, will.
Ja, und weil Merz auch Schiss vor Söder hatte.
Ja, klar.
Weil er genau weiß, dass der schon mal den Laschet abgeschossen hat. Jetzt müssen wir uns aber doch mal als Demokratie, als funktionierende Demokratie, die Frage stellen, warum eine irrelevante, eine national irrelevante Partei wie die CSU einen dermaßen großen Einfluss auf das nationale Geschehen nehmen darf. Es gibt keine andere Partei, die dermaßen, also keine andere Lokalpartei, die so viel Einfluss nimmt. Kein Landesverband.
Ja.
Es macht überhaupt keinen Sinn. Und du hörst ja auch innerhalb der Union auch immer wieder die gegensätzlichen Stimmen. Das ist einfach ein strukturelles Problem bei den Konservativen, dass sie da jemanden haben, der aus dem Inneren heraus boykottieren kann. Und dann hast du eine SPD, die nicht mehr in der Lage ist, ihre Inhalte erstens zu kommunizieren und zweitens sich einfach auch mal wieder, ich habe das jetzt schon so oft auch in diesem Podcast und an anderen Stellen gesagt, es gibt nur zwei Überschriften für die SPD und das ist soziale Gerechtigkeit und Solidarität. Und das müssen sie jeden Tag trommeln und zwar durch die Vorschläge, die sie machen, durch die Anträge, die sie stellen und durch die Politik, die sie kommunizieren.
Und nichts wäre ja in einer perfekten Welt leichter, als das zusammen mit einem Markus Söder zu machen, der ja in der CSU ist, die ja auch noch ein S in ihrer Bezeichnung trägt. Das scheint der Söder manchmal so ein bisschen, das steht nicht für Söder, das S. Ja, sondern es ist die Christlich-Soziale Union. Also eigentlich müsste das ja zwischen SPD und CSU sogar noch besser funktionieren. Aber und über Bande ist Söder das größte Problem.
Aber gibt es für uns als Demokratie, gibt es für uns irgendeine Möglichkeit, diese Übergewichtung eines irrelevanten Ministerpräsidenten aus Bayern mal aus der Natz, weil es gibt ja keinen anderen Ministerpräsidenten, der auch auf Bundesebene so viel auftritt, so viel Gesprächsthema ist.
Und gehört wird.
Und gehört wird. Gibt es da nicht eigentlich mal eine Möglichkeit, auch dem Ganzen einen Riegel vorzuschieben?
Naja, da wir beide ja, wir könnten nach Bayern ziehen. Und gucken, ob wir da wählen, dann können wir natürlich zumindest mit unserer Wählerstimme versuchen, Einfluss aus. Wir könnten alle nach Bayern ziehen. Das wäre eine Aufforderung. Liebe Hörerinnen und Hörer von Grundlos Gute Laune, lasst uns bitte geschlossen nach Bayern ziehen und dort mitwählen beim nächsten Mal. Erst Wohnsitz Bayern. Das ist unsere Maßgabe.
Eigentlich müssten alle Sozen.
Genau.
Alle Sozen müssten nach Bayern ziehen, um dort bei der nächsten Landtagswahl SPD zu wählen. Und dann wäre Ruhe im Karton.
Dann lass uns aber noch mal ganz kurz über diesen Söder sprechen. Weil Söder hat ja eine Pressekonferenz gegeben nach seiner Kommunalwahl, die für die CSU ja nicht ganz geil ausgegangen ist, sondern, ja, wie er es selber, glaube ich, auch sagte, es war ein bisschen Dämpfer hier und da. Und da hat Söder einige Dinge gesagt, wo ich mir dachte, okay, das erzählst du, aber das fällt ja mit deinem Handeln komplett auseinander. Unter anderem hat er das hier gesagt. Und das hat Bedeutung auch für das, was wir die ganze Zeit jetzt besprochen haben.
Das A und O, die Mutter aller Erfolge, ist die Geschlossenheit. Und dort, wo sie nicht vorher da war oder wo sie spürbar war, haben wir praktisch überall schon von vornherein verloren gehabt. Und wer antritt mit Uneinigkeit, der hat schon verloren. Das darf uns nicht passieren, deswegen haken wir uns da unter. Das gilt übrigens auch für die Regionen.
So, er hat das natürlich jetzt auf diese Kommunalwahl bezogen. Aber hat er nicht verstanden, was er da selber erzählt hat? Ich sagte es schon mal, ich sage es nochmal. Der Hooligan fordert mehr Liebe im Block.
Genau. Aber da sind wir wieder bei der Diskussion über politische Kommunikation. Da geht's immer drum, dass man die Sprache und diese Sätze und diese Leitsätze nur dann benutzt, wenn sie einem selber nützen. Da haben wir heute schon mehrfach drüber gesprochen. Das ist genau dieses Ding. Auf der einen Seite spielt jetzt ist alles nur Landesebene, da spielt das keine Rolle. Jetzt sagt man, man muss sich unterhaken, Gemeinschaft. Aber immer nur dann, wenn es quasi dem eigenen Vorteil gereicht. Und diese Form von rücksichtsloser, machtgetriebener Politik und Politikkommunikation, die zerstört nachhaltig unsere Demokratie. Und ich weiß nicht, ob es jetzt so ein bisschen auch an meinem oder unserem Alter liegt, aber je mehr ich das höre und je länger ich auch diese Sprache jetzt mitkriege, umso wütender werde ich auch, dass Leute, die ja, man muss ja inzwischen sagen, Söder und so, die sind ja fast in unserem Alter, also Söder ist jetzt glaube ich ein bisschen älter, aber wir sind ja von den Generationen nicht mehr ganz weit auseinander. Dass diese Leute ihre Verantwortung an der Stelle nicht für die Demokratie erkennen und der auch nachkommen. Das sind die Leute, die immer wieder sagen, wir müssen die AfD klein machen und Demokratie und bla bla blub. Und dann aber immer in den Momenten, wo es dann wirklich um die Wurst geht, nur eigene machtpolitischen Interessen verfolgen und formulieren.
Ja, das, was mich bei Söder in letzter Zeit am allermeisten stört, ist, wie du es eben gesagt hast, dass er Dinge sagt, die von der Analyse her, wo ich ihm sogar zustimme, wo ich ihm wirklich von der Analyse, das, was er eben gesagt hat, die Aussage finde ich okay, dass er sagt hier, man muss Geschlossenheit zeigen, man muss irgendwie zu Kompromissen kommen und dann irgendwie gemeinsam arbeiten, Hand in Hand. Und dann hat Söder, und da habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass der Söder das formuliert, aber warum handelt er nicht danach? Ich habe ja an diesem Wahlabend da gesessen und sah dann auch, wie die CDU sich gefreut hat, sah dann auch, wie die Grünen sich in Rheinland-Pfalz gefreut haben, die zugegeben gegen diesen Bundestrend nicht so viel verloren hatten, wie sie möglicherweise hätten verlieren können. Also das war ein okayes Ergebnis, aber da war ja hier Party im Raum, wo ich mir dachte, was ist da los? Und bei der Union, als der Schnieder gewonnen hat, ich verstehe das, dass man sich erstmal freut. Aber dann sah ich diesen blauen Balken. Und das ist etwas, wo ich echt mit Zurückhaltung gefeiert hätte. Weil das ist ja der Hauptfokus, den die alle haben müssen. Das ist ja krass, was da passiert ist.
Genau, das haben wir heute, glaube ich, noch gar nicht so klar formuliert. Die AfD hat ihr Ergebnis in Rheinland-Pfalz verdoppelt.
Ja, und in einer Art und Weise, wo jede demokratische Partei sagen muss, okay, egal wie wir jetzt hier abgeschnitten haben, das ist unser Problem. Egal, klar, okay, super, hier, wir haben jetzt hier Ministerpräsident, stellen wir jetzt. Ja, cool. Aber jetzt geht's doch drum, was ist da passiert? Was ist an der Stelle passiert? Und da sagt Markus Söder, das hier.
Die Frage, was sich da neu aufbaut, in welcher Form, das ist die zentrale Schicksalsfrage für unsere Demokratie. Das ist mir jetzt auch wieder gestern so klar wie noch nie geworden. Und schauen Sie mal Rheinland-Pfalz an, in einem westlichen Bundesland 20%. In Rheinland-Pfalz, wo jetzt, wir haben ein paar Gegenden, wo man sagt, da ist man nah an den neuen Ländern oder strukturschwach vielleicht. Aber in Rheinland-Pfalz, 20%, das ist schon eine Nummer, ja. Also das kann man nicht einfach so weg, kann man sich nicht wegducken. Und ich kann nur an alle appellieren, das ernster zu nehmen und bei aller Freude über den Einzelerfolg oder Misserfolg, den Ärger, das nicht außer Acht zu lassen. Ich jedenfalls werde es nicht tun.
Ja, und das ist halt wieder ein schöner Satz von ihm, aber wir wissen alle, wenn es ihm gerade wieder passt, also wer hat denn die ganzen AfD-Parolen übernommen?
Ja.
Wer hat denn all diese ganze Normalisierung der Sprache mit vorangetrieben? Also das ist ja eben, und das macht's für mich am Ende des Tages auch so schlimm, und das ist auch der Grund, warum ich so unfassbar wütend und auch böse bin, ist, Leute wie Söder, die wissen's besser. Denn wir sehen ja anhand seiner Analyse gerade, er weiß, was das Problem ist. Und am Ende des Tages weiß er auch, dass er mit seiner Form der Kommunikation natürlich ein Teil dessen ist.
Die Frage ist, weiß er das?
Ja, natürlich.
Oder glaubt er, indem er versucht, diese Positionen einzunehmen, der AfD das Wasser abzugraben? In welchem?
Naja, aber in dem Moment, wo er genau das tut, beweist er ja, dass er es weiß. Also in dem Moment, also dann scheint er ja zu merken, diese Form der Kommunikation, diese rücksichtslose, teilweise menschenverachtende Kommunikation funktioniert. Also mache ich das jetzt auch. Und jeder, der das übernimmt, muss sich ja darüber klar sein, dass er damit das Grundproblem nicht verkleinert, sondern vergrößert. Die richtige Herangehensweise ist immer die der Differenzierung. Die Leute müssen einfach mal kapieren, dass Demokratie ein unglaublich anstrengender Prozess von differenzierter Auseinandersetzung ist. Und all diese blöden Allgemeinplattitüden, die sie im Wahlkampf benutzen, die passen nicht mehr in die Zeit. Die haben vor 20 Jahren funktioniert, weil da auch der Nachrichtenstrom der Menschen anderer war, die Information der Menschen war eine andere. Aber dieses ganze populistische Geschwätz, was jetzt seit Jahren gegen die Demokratie benutzt wird, da kann doch nicht als klar denkender Politiker mein Impuls sein, weißt du, warte mal jetzt auch, die Stimmen hole ich mir auch.
Jetzt wollte ich so gerne positiv und harmonisch enden.
Heute. Ja, und deswegen habe ich am Anfang der Folge gesagt, das Sommergetränk wird Doppelkorn mit Orange und dann so ein Schnitzer Bio-Orange rein. Das ist wegen der Säure.
Und jetzt suchen wir uns mal alle irgendwo in Bayern eine Wohnung.
Das war grundlos extrem gute Laune für diese Woche.
Ja.
Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns einen Riesengefallen tun. Ihr könnt uns eigentlich drei Riesengefallen tun, wenn euch dieser Podcast gefällt. Der erste ist, erzählt doch bitte euren Freunden, Bekannten und wen ihr sonst so nicht mögt, von diesem Podcast und ladet sie dazu ein, diesen Podcast zu hören, denn das hilft uns. Zweitens, ihr könnt uns rein theoretisch auch gerne mit einem Abo unterstützen. Das geht auf www.steady.de/ggl. Da kann man ein kostenpflichtiges Abo abschließen und das unterstützt diesen Podcast.
Und zum Dritten könnt ihr uns natürlich unterstützen, wenn ihr euch Karten für unsere Live-Termine, unsere Live-Aufzeichnung von Grundlos Gute Laune holt.
Die ganzen Termine findet ihr auf www.grundlosgutelaune.de.
Philipp, und hast du noch was für uns jetzt so, was Heiteres zum Rausgehen?
Ja, ich habe noch was Multikulturelles.
Ja?
Ja, der Rechtsextremist Götz Kubitschek erklärt uns jetzt mal, warum er kein Döner isst.
Also natürlich gehe auch ich gern mal in ein Restaurant, das nicht nur Rindsrouladen.
Jetzt kommt die Dönerfrage.
Genau.
Kubitschek, essen Sie gerne
Nein,
Döner?
Nein, das tue ich tatsächlich nicht. Und okay. Das tue ich tatsächlich.
Gyros.
Pizza? Das Pizza, ja. Okay. Das tue ich tatsächlich bewusst nicht.
Damit
ist
Sie das in dieser Frage so beantworten können?
Nein, das ist für mich einfach ein Kulturbruch. Also man isst einfach kein Döner, das macht man nicht. Ja,
das macht man nicht.
Nein, in Deutschland isst man eine Thüringer Bratwurst, eine Bockwurst oder so. Ja, so da bin ich eigen.
Das war die 55. Folge Grundlos Gute Laune mit Tobias Mann und Philipp Simon. Eine Produktion von Flashflow Recordings. Und jetzt alle zum nächsten Dönerladen. Zum Döneressen gegen rechts. Guten Appetit.